Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe Ihres Esanum Podcast. Mein Name ist Dr. Markus Mau. Verhüten ist gar nicht so einfach, oder? Männer übernehmen noch viel zu wenig Verantwortung bei diesem Thema. Und die Frauen werden häufig durch Medienberichte zu Pille und Co. eher noch verunsichert. In der Praxis stellen sich dann Fragen über Fragen, deren Beantwortung Zeit beansprucht. Zeit, die als Beratungsleistung nicht einmal vergütet wird. Frau Dr. Katrin Schaudig ist heute im Gespräch mit mir. Sie ist Frauenärztin und gynäkologische Endokrinologin in eigener Gemeinschaftspraxis in Hamburg und eine Fachfrau auf dem Gebiet der Verhütungsmethoden. Liebe Frau Dr. Schaudig, die klassische Antibabypille hat ja mit der Hormonspirale oder dem Vaginalring schon einige Gesellschaft bekommen. Was sind denn die Vor- und Nachteile dieser einzelnen Methoden für die Frauen?
Also man muss grundsätzlich einmal sagen, dass der Vaginalring im Grunde nur eine Variante der klassischen Antibabypille ist. Das ist also keine echte andere Methode, sondern das ist das Gleiche, nur der Zugangsweg ist ein anderer. Den gibt es ja auch schon relativ lange. Das ist interessanterweise gar nicht so bekannt. Den Vaginalring gibt es schon über 15 Jahre. Im Prinzip passiert mit dem Vaginalring und der Antibabypille das Gleiche. Es werden Hormone abgegeben bzw. geschluckt, die den Eierstock quasi lahmlegen. Das heißt, der Eierstock selber wird ruhig gestellt, weil ihm signalisiert wird, es sind genügend Hormone im Körper. Das läuft darüber, dass die hypophysäre Gonadotropinausschüttung gebremst oder völlig lahmgelegt wird, sodass der Eierstock selber nicht mehr arbeitet. Wenn man dann Hormone ersetzt, und in der klassischen Antibabypille sind ja sowohl Östrogene drin als auch Gestagene. Das heißt, die Frau kriegt die Östrogene, die normalerweise ihr Eierstock produziert, ersetzt durch die Pille. Und das eigentliche verhütende Moment in der Antibabypille und genauso im Vaginalring ist die Gestagenkomponente, die hochdosiert sein, genügend hochdosiert sein muss, dass die hypophysäre Gonadotropinausschüttung deutlich gebremst wird. Das heißt, im Idealfall oder normalerweise ist unter einer Kombinations-Antibabypille und auch unter dem Vaginalring der eigene Eierstock komplett ausgebremst und die Hormone, die der sonst macht, führen wir zu, und das ist der verhütende Effekt. Das heißt, die klassische Antibabypille, genau wie der Vaginalring, macht praktisch eine Null-Ovulation und darüber läuft die Verhütung. Es gibt dann noch zusätzliche additive verhütende Effekte, die ähnlich wie bei der Minipille oder der reinen Gestagenpille auch noch eine Verdickung des Cervixschleims haben. Diese Wirkung hat die Antibabypille alle auch, die klassische, und auch der Vaginalring. Das macht natürlich auch deren extrem hohe Sicherheit aus. Also wichtig ist mir auch an der Stelle, Vaginalring und Antibabypille haben die exakt gleichen Risiken. Es wird manchmal so ein bisschen vermittelt, dass der Vaginalring weniger Thrombosen macht, weil es eben ein parenteraler Applikationsweg ist. Das ist nicht korrekt, und es liegt daran, dass das allgemein angewandte Pillenöstrogen, das ist das Ethinylestradiol, hochpotent ist, eine hochpotente Wirkung hat, auch auf die Gerinnungsparameter an der Leber, und da nützt es auch nichts, wenn man die an der Leber vorbeimacht, wie beim Vaginalring. Also da haben sie ja vermeintlich eine Vermeidung des First-Pass-Effekts. Das Ethinylestradiol wird aber immer wieder resorbiert und geht praktisch als Dauerspülung in die Leber, und dort macht es die Effekte auf die Gerinnung, was wir ja alle wissen, erhöhte Thromboseneigung. Das ist ja im Grunde das Hauptproblem, was die Antibabypille als gefährliche Nebenwirkung hat. Gott sei Dank eine sehr seltene Nebenwirkung, aber wenn sie eintritt, Lungenembolie, wissen wir alle, kann man auch dran sterben. Abgesehen davon kann auch arterielle Gefäßrisiken können betroffen sein, sowohl beim Vaginalring als auch bei der klassischen Kombinations-Antibabypille der Fall. Es gibt ja auch noch das Verhütungspflaster, was aber genauso wirkt auch wieder wie der Vaginalring und wie die Kombinationspille. Das heißt, wichtig, deutlich erhöhtes Thromboserisiko mit beiden Methoden. Wenn man jetzt den Unterschied wissen will, was unterscheidet denn dann die klassische Antibabypille vom Vaginalring, dann muss man einmal sagen, dass das Praktische am Vaginalring ist natürlich, dass man nicht vergessen kann, den einzunehmen. Der bleibt 3 Wochen liegen in der Scheide. Dann macht man wie bei der Pille eine einwöchige Einnahmepause, und das Faktum des Vergessens fällt weg. Und als kleiner Nebeneffekt noch beim Vaginalring ist, dass er das günstigste Profil an Zwischenblutungen hat im Vergleich zu den geschluckten Antibabypillen. Das Kombinationspflaster, nochmal, was genauso wirkt wie der Ring und die Kombipille, muss man allerdings einmal in der Woche kleben. Das heißt, also da muss man sich irgendwie einen Reminder machen. Das ist auch relativ hoch dosiert und hat deswegen auch etwas höhere Thromboseneigung. Das Kombinationsverhütungspflaster spielt in Deutschland praktisch keine Rolle. Der Vorteil der klassischen Antibabypille ist schon, dass sie sehr sicher ist und dass sie auch so ein paar Zusatznutzen hat. Wir haben weniger Schmerzen bei der Regel, wir haben oft eine schönere Haut. Das ist, finde ich, für gerade junge Frauen, Teenager, ein guter Effekt. Und viele Befindlichkeiten, die mit dem Zyklus zusammenhängen, das ganze Thema, breites Thema, prämenstruelles Syndrom, sowohl was körperliche Veränderungen anbelangt, als auch die psychischen Veränderungen, werden mit der klassischen Kombinationspille alle besser, weil wir ja dadurch logischerweise die zyklischen Schwankungen, die wir normalerweise im Zyklus haben, die insbesondere dann nach dem Eisprung in der zweiten Zyklushälfte den Frauen mit der endogenen Progesteronwirkung auch häufig Probleme machen können, die schalten wir aus. Das ist ein Vorteil. Und wichtig ist, dass die Hormonspirale, da gibt es ja 3 Dosierungen inzwischen, dass die den eigenen Zyklus eigentlich nicht tangiert. Das heißt, das ist auch der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Methoden. Die Hormonspirale wirkt, genauso wie die Kupferspirale, vor allen Dingen lokal. Und diese lokale Wirkung bezieht sich vor allen Dingen auf die Gebärmutterschleimhaut, das heißt, durch eine kontinuierliche lokale Gestagenwirkung, und das ist in den vorhandenen Hormonspiralen das Levonorgestrel. Sie kriegen damit einen Minderaufbau des Endometriums, das baut sich praktisch gar nicht auf durch den kontinuierlichen lokalen Gestageneffekt, und dadurch können die Frauen nicht schwanger werden. Sie haben zusätzlich ebenfalls eine Verdickung des Cervixschleims, das heißt, diese lokalen Effekte werden dann noch verstärkt. Die Hormonspirale ist extrem sicher, in manchen Studien sogar noch sicherer als die Antibabypille. Da würde ich aber die kleine Einschränkung machen. Es gibt ja diese etwas schwächer dosierten Spiralen, die man gerne für junge Frauen nimmt. Die sind tatsächlich ein bisschen weniger sicher als die alte, die wir schon seit ewigen Jahrzehnten haben eigentlich, die normale Hormonspirale, die es gibt. Also die ist aus meiner Sicht wirklich extrem sicher. Da habe ich auch bislang nur extrem selten mal Schwangerschaften doch gesehen, die dann im Eileiter vielleicht saßen. Die niedriger dosierten Spiralen, da haben wir tatsächlich auch schon häufiger mal Eileiterschwangerschaften gesehen und auch intrauterine Schwangerschaften, trotz allem sehr selten. Die Hormonspiralen sind schon genauso wie die Antibabypille in ihrer Sicherheit absolut hoch. Wenn man nochmal denkt, ja okay, warum soll ich denn das eine oder andere nehmen? Man muss immer im Einzelfall entscheiden. Eindeutiger Vorteil der Spiralen ist natürlich auch, man muss überhaupt nicht dran denken, die Hormonspiralen liegen entweder 3 Jahre oder 5 Jahre. Das heißt, ich habe einfach eine dauerhafte Verhütung. Bei der Hormonspirale, die höhere Dosis hat, haben wir auch meistens gar keine Blutung mehr. Das sind praktisch alle Beschwerden, die mit der Blutung selber zusammenhängen, also Dysmenorrhö, Hypermenorrhö, sind praktisch reduziert. Gleichzeitig verändern wir aber in aller Regel nichts am Hormonhaushalt. Das heißt, die Patientin hat die Spirale liegen und ihr Zyklus mit allen zyklischen Schwankungen läuft weiter. Das kann Vor- und Nachteile haben. Nachteile sind klar, also alle Symptome eines PMS, auch menstruationsbedingte Migräne zum Beispiel, die haben sie mit einer Spirale weiterhin. Die haben sie mit einer klassischen Kombinationspille eben in vielen Fällen nicht mehr. Das sind so die klaren Unterschiede. Und jetzt kommt es so ein bisschen drauf an, ob eine Patientin sagt, ja, Zyklus flachlegen kann gerne sein, aber dann lieber eine Spirale. Also das ist jetzt mal so ganz grob vorab, was man dazu sagen kann.
Und nun haben Sie ja gesagt, dass diese Verfahren alle auch gut Vorteile den Frauen bieten in der Verhütung. Wie sieht denn das aus? Gibt es trotzdem Frauen, die das für sich ablehnen, die die Hormonbehandlung da im Prinzip nicht wünschen, die dann auf die reine Körperbeobachtung führen mit Temperaturmethode, Verhütungscomputer oder auch Billingsmethode? Ist das heutzutage dann überhaupt zuverlässig umsetzbar? Und wem empfehlen Sie das?
Ja, der Punkt ist natürlich eine gute Frage. Also zwischenzeitlich, würde man sagen, so vor 5 oder 10 Jahren waren diese Methoden ziemlich out. Und jetzt ist natürlich durch viel Pressemeldung und durchaus auch ernstzunehmende Nebenwirkungen aller Methoden, dieser Hormonmethoden, die Gott sei Dank selten sind, aber eben auftreten. Da muss man einmal die Nebenwirkungen nehmen, die vital bedrohlich sind, Schlaganfall, Lungenembolie, Thrombose, aber auch Nebenwirkungen wie, dass Frauen beispielsweise unter der Antibabypille sagen, ich habe vermehrt Stimmungsschwankungen oder ich habe weniger Lust auf Sex. Das gibt es durchaus, das muss man im Einzelfall auch ernst nehmen. Problem ist, wenn man so eine Meldung in der Zeitung schreibt, dann denken die Frauen eigentlich, alle Frauen haben das, also alle kriegen Stimmungsschwankungen und alle kriegen eine Libidominderung. Das ist natürlich immer nicht so. Das sind immer nur kleine Fraktionen von Frauen, die darunter leiden. Das muss man ernst nehmen, das fällt natürlich weg. Aber durch die ganze Negativpresse der Hormonmethoden kommen Frauen doch jetzt eher wieder und sagen, ich will diese natürlichen Methoden oder auch die Kupfermethoden, also Kupferspirale, Kupferkette, jetzt gibt es einen Kupferball, die aber auch ihre Vor- und Nachteile haben. Temperaturmethode, Verhütungscomputer, Billingsmethode, Körperbeobachtung, also auch einfach Knausogino, wo sie rechnen, wann kann ich fruchtbar sein, die spielen tatsächlich wieder mehr eine Rolle. Ich denke mal, jemand, der einen ganz regelmäßigen Zyklus hat und seinen Körper gut kennt und zusätzlich dann ein Kondom benutzt, kann damit durchaus zurechtkommen. Aber da müssen Sie schon sehr gut aufpassen und die Verhütungssicherheit wird nie so gut sein wie mit diesen anderen Methoden. Das heißt, es kommt auch so ein bisschen darauf an, in welcher Situation ist die Frau selber. Sagt die, okay, ich will zwar eine sehr gute Verhütung, aber wenn es jetzt doch passiert, wäre es kein Drama. Oder ob sie eine junge Frau haben, die noch studiert, keinen festen Partner hat. Ich muss gestehen, da finde ich diese ganzen Methoden, die auf Körperbeachtung basieren, doch sehr problematisch. Und Sie müssen auch immer denken, die Spermien können bis zu 5 Tagen, also das ist so das Maximum, man sagt so 3, 4 Tage, in der Cervix-Uterie überleben. Das heißt aber auch, dass sie dann im Grunde ein relativ großes Zeitfenster haben, wo sie keinen Verkehr haben dürfen. Beziehungsweise mit Kondom oder Diaphragma haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Aber das wird dann alles kompliziert und dummerweise hat man ja genau um den Eisprung rum die höchste Libido. Und das ist wahrscheinlich auch mit ursächlich für die Versagen dieser Methoden, dass einfach um den Eisprung rum Frauen einfach mehr Lust haben, Sex zu haben und dann vielleicht manchmal die alle vor sich beiseite lassen, könnte ich mir so vorstellen. Aber es ist tatsächlich wieder im Kommen. Man muss sich im Klaren sein, dass es was eine sehr differenzierte Körperbeobachtung beinhaltet und auch einen sehr, sehr, sehr regelmäßigen Zyklus voraussetzt.
Und hatten Sie ja auch jetzt schon das Kondom angesprochen. Was denken Sie denn, was in den kommenden Jahren sich vielleicht auch bei der Verhütung verändern wird? Wird der Mann eventuell auch wieder mehr Verantwortung übernehmen müssen? Sollen, dürfen
ja, wissen Sie,
oder?
Das ist so eine Frage. Ich beobachte bei meinen Patientinnen Frauen in einer festen, langjährigen Beziehung, die auch dann irgendwann sagen, ich habe keine Lust mehr. Da tritt ja das Thema männliche Sterilisation doch zunehmend in den Vordergrund. Da habe ich auch gar nicht wenige, die sagen, nee, mein Mann hat sich sterilisieren lassen. Wenn man so eine Beziehung hat und der Mann sagt, das finde ich okay, finde ich das eine ziemlich gute Sache. Das wird aber für den Großteil der Frauen im fertilen Alter, die noch relativ jung sind, auf keinen Fall in Betracht kommen. Denn das sind ja auch häufig junge Männer, die sagen, ich will noch mal irgendwann ein Kind haben. Oder mehrere vielleicht. Das heißt, dann fällt die Sterilisation weg. Und bei allen anderen Sachen, da steckt die Verhütung tatsächlich in den Kinderschuhen. Und das andere ist, wenn es eine Methode ist, die regelmäßige Einnahme und so weiter voraussetzt, da muss ich Ihnen gestehen, ich als Frau, ich bin ja die schwanger wird und nicht der Mann. Und ich habe sozusagen dann die Folgen zu tragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß nicht, ich persönlich würde mich nicht darauf verlassen, dass der Partner da wirklich immer regelmäßig dran denkt. Das ist so. Also ich glaube, trotz allem mit der Verhütung des Mannes, da sind wir noch ganz weit von entfernt und ich glaube auch nicht, dass sich da wirklich viel ändern wird. Kondom ist ein Sonderthema. Man muss ja eines sagen, Kondom ist eigentlich eine gute Methode, wenn sie richtig angewandt ist. Wir haben natürlich dann immer wieder das Thema, gerade letzte Woche mit einer Patientin telefoniert, die jetzt in der Stillzeit ist und irgendwie die Mini-Pillen, die man dann geben kann, nicht vertragen kann, hat. Und dann habe ich gesagt, dann benutzen Sie doch jetzt einfach ein Kondom. Die 3 Monate, bis Sie abgestillt haben, werden Sie es schon schaffen. Ja, prompt ist das Kondom gerissen, passiert. Ja, soll ich jetzt die Pille danach nehmen und, und. Also das ist schon ein komplexes Thema und ich höre immer wieder von Patienten, dass die Männer das Kondom nicht benutzen wollen. Finden sie nicht so gut, fühlt sich nicht so gut an. Also das finde ich doch sehr auffällig. Kondom stört vielleicht auch bei manchen den Sexualakt. Das fühlt sich vielleicht nicht so gut an. Ich bin immer, manchmal denke ich mir, naja, aber da müssen die Männer jetzt auch mal durch, aber wollen die irgendwie nicht. Und das ist tatsächlich ein Thema. Man muss natürlich gerade beim Kondom auch noch ganz wichtig sehen, das hat natürlich auch den Schutz vor Infektionen, gerade bei jungen Frauen, die nicht in einer ganz festen Partnerschaft sind, ist natürlich die Benutzung des Kondoms essentiell zur Vorbeugung gegen, ich meine, HIV ist nur die Spitze des Eisbergs, auch HPV, Chlamydien und so weiter. Ich habe aber den Eindruck, dass das wieder ein bisschen aus dem Blickfeld der Frauen geraten ist. Ich finde, da müsste auch noch mal stärker medial darauf hingewiesen werden, nicht ohne Kondom, gerade bei Gelegenheitsverkehr auf gar keinen Fall ohne Kondom zu verhüten. Da haben die jungen Frauen auch tatsächlich ein bisschen Scheu und genieren sich, das so offen anzusprechen. Man soll es nicht glauben, in einer letztlich übersexualisierten Medienlandschaft, dass das trotzdem nicht richtig gut funktioniert.
Ja, und jetzt sind wir ja beide zusammen hier in einer Viertelstunde ganz weit, haben ganz weite Kreise gezogen von der Verhütung bis zu den Geschlechtskrankheiten letzten Endes. Da stellt sich natürlich die Frage nach der Patientenaufklärung. Also kollidiert dabei nicht die Fülle an Informationen, die man den Frauen übermitteln muss, in einem normalen Sprechstundenzeitraum von wenigen Minuten mit dem Zeitbudget, was man dann als Arzt im Prinzip zur Verfügung hat? Also gibt es da nicht dann Probleme?
Ich bin völlig bei Ihnen. Gerade Beratungsleistung wird überhaupt nicht bezahlt. Die geht dann so ins normale Budget über. Sie haben völlig recht. Wenn Sie das so ausführlich aufklären wollen, wie ich es Ihnen gerade erzählt habe, und ich muss Ihnen gestehen, eigentlich möchte ich das bei jeder Patientin. Das ist tatsächlich schwierig, sprengt den Rahmen. Die Frage ist, was ist die Lösung daraus? Das ist so aufwendig, das anständig zu erklären, dass Sie es eigentlich nie wirklich gut honorieren könnten. Aber ein bisschen müsste es honoriert werden. Die andere Sache ist, glaube ich, dass man da einfach mehr darauf setzen muss, auf öffentliche Gesundheitsaufklärung, dass zum Beispiel das Thema Verhütung, welche Methoden gibt es, stärker und besser vor allen Dingen in den Schulen unterrichtet werden muss. Was im Moment passiert ist, Sexualaufklärung findet in der Grundschule statt, da interessiert sich kein einziger Schüler für das Thema Verhütung und dann scheint mir oft, dass das Thema Verhütung dann nicht mehr richtig vorkommt. Es gibt einzelne Organisationen, ehrenamtliche Frauenärztinnen und Ärzte, die sich da wirklich extrem viel Mühe geben, in die Schulen gehen, aber das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich glaube, es muss stärker in den Schulen ein qualifizierter Aufklärungsunterricht gebracht werden, darüber, was gibt es für Methoden, sodass der Arzt nicht bei Null anfängt oder die Ärztin, sondern der Arzt, die Ärztin voraussetzen kann, dass die junge Frau, die kommt, eigentlich im Groben Bescheid weiß, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten und was sind Vor- und Nachteile davon. Und dass dann der Arzt letztlich individuell entscheidet, okay, was ist für eine Risikosituation? Ist eine Antibabypille ausgeschlossen? Beispielsweise bei Zustand nach Thrombose oder einer Thromboseneigung. Das haben wir noch gar nicht gesagt. Das ist ein klarer Vorteil der ganzen Spiralen, ob Kupfer- oder Hormonspirale. Die machen kein Thromboserisiko nach allem, was wir wissen. Das heißt, die können sie in Risikosituationen viel leichter und gefahrloser verwenden. Das heißt, sie müssen dann im Einzelfall gucken, was ist das Problem der Frau? Hat die ein PMS? Hat sie, wie ist der Untersuchungsbefund? Das kostet sie schon ohnehin relativ viel Zeit, mit der Patientin das zu eruieren. Wir haben Fragebögen entwickelt, wo wir zum Beispiel viele Sachen schon die Patientin vorher abfragen im Wartebereich und dann gezielt nachfragen können. Also man muss schon geübt sein, so ein bisschen zu straffen, worauf läuft es raus. Wünschen würde ich mir tatsächlich von der öffentlichen Hand im weitesten Sinne bezahlte Projekte, wo junge Frauen sich gut informieren können.
Also können wir im Prinzip am Ende zusammenfassen, dass die Verhütung durchaus umfangreich ist an Methoden und auch einen hohen Anteil an Beratung erfordert, aber letzten Endes auch für jede Frau die geeignete Methode dann gefunden werden kann, richtig?
Ja, und man muss auch durchaus auch dann offen genug sein, dass man sagt, wir entscheiden uns jetzt für die Methode XY und dann gucken wir mal nach 3 Monaten, wie läuft es denn so? Und man muss eben auch diese kleinen Nebenwirkungen wie Einschränkung der Libido, also das heißt, das sind keine kleinen Einschränkungen, kleiner ist eigentlich nur, die nur einen kleinen Teil der Frauen betreffen, oder Stimmungsschwankungen oder irgendwelche anderen körperlichen Befindlichkeiten, die muss man ernst nehmen, auch als Arzt oder Ärztin, und dann eben sagen, okay, dann wechseln wir die Methode. Problem ist, dass natürlich Patienten dazu neigen, Thema Beipackzettel, wenn da drin steht, irgendeine Nebenwirkung, dann ist die Patientin plötzlich überzeugt, ich habe das. Das stimmt aber nicht immer so. Also das ist schon sehr diffizil, aber man muss es eben aus meiner Sicht, wenn man es gut aufklärt, dann kommt man zurecht. Es ist ein ganz individuelles Vorgehen und es gibt keine Schablone, die auf alle Frauen passt.
Das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Dann danke ich Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit. Vielen
Vielen
Dank,
Dank.
ja. Betrachtet man die Versorgungssituation in Deutschland, so wird schnell klar, dass es auch in Zukunft immer weniger fachliche Beratung für Frauen geben könnte. Im Jahr 2017 waren nämlich 2 von 3 Frauenärztinnen und Ärzten älter als 50 Jahre. Das bedeutet, dass wir in Deutschland bereits ab 2030 viele Gynäkologen nachbesetzen müssen. Hier ist also, anders als es das Thema vorgibt, auf schnellstem Wege ärztlicher Nachwuchs vonnöten. Nach diesem sehr informativen Ausflug in die Gynäkologie sind wir nun leider bereits wieder am Ende der Sendung angekommen. Ich freue mich aber, Sie bald wieder zu Ihrem Esanum-Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und bleiben Sie gesund, Ihr Dr. Markus Mau.